Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Mal schauen, wir das Ergebnis lesen, ob die anderen irgendwie nicht da. Es wird Zeit, dass ich meine Bibel mit Großdruck kaufe.
Tja.
Ja, sehr gut.
Prima, ja.
Wir sind im Hebräerbrief. Der Hebräerbrief ist sehr, sehr spannend. Warum? Weil er auf ganz wunderbare Art und Weise die Heilsgeschichte von den Anfängen, also gleich wo am Anfang die Bibel einsteigt beim Schöpfungsbericht, bis eigentlich heute recht gut umspannt und erklärt. Das kann manchmal ein bisschen herausfordernd sein, weil wir nicht so im jüdischen Denken drinnen sind, aber ich werde versuchen, das heute gut aufzulösen und zu erklären, aber es ist ein sehr spannendes Thema. Den Fritz haben wir letztens beschränkt auf 6 Verse, wir haben 3, 1 bis 6 gehabt. Heute haben wir einen sehr langen Abschnitt, also es ist nicht so, dass wir das falsch eingeteilt haben, aber manchmal macht es einfach von der Logik und vom Inhalt Sinn, kürzere oder längere Abschnitte zu nehmen. Ja, und wir bewegen uns heute, ja, Kapitel 1 ist falsch, Hebräerbrief stimmt, bitte, da habe ich geschlampt beim Aufschreiben oder Ausbessern der Folie. Es ist eigentlich 3, 7 bis 4, 13. Aber wir werden das nur in Ruhe anschauen. Warum kommt man auf die Idee, dass das dieser Abschnitt ist? Nun, er beginnt in 3, 7 unter anderem damit, da steht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, und die Stimme Gottes ist gemeint, verhärtet eure Herzen nicht. Und das findet man dann später, ziemlich am Schluss auch im Kapitel 4 wieder, auch im Kapitel 4, Vers 8 und dann nur ein paar kleine Erläuterungen und dazwischen, das werden wir uns genau anschauen, das wird sehr spannend werden. Und die Edith hat schon gesagt, es geht viel um die Ruhe. Es geht viel um die Ruhe und wir werden sehen, dass Ruhe ja, vielleicht mehr ist, als wir uns im ersten Augenblick denken. Was auch wichtig ist, unser Text funktioniert irgendwie wie so ein Uhrwerk in diesem Fall. Es ist sehr, sehr viel Inhalt drinnen, so sind es viele kleine Zahnrädchen, die ineinander greifen und reicht sogar in diesem Kapitel wirklich von der Schöpfung, vom Anfang an. Und wir werden sehen, dass es einen sehr aktuellen zeitlichen Bezug hat oder für uns in der Gegenwart auch sehr, sehr interessant ist. Und wir werden uns das genauer anschauen, wie das zusammenhängt und was da für uns interessant ist. Bevor wir in den Text einsteigen, möchte ich noch einmal die Predigt von Fritz so ganz kurz zusammenfassen und in Erinnerung rufen. Denn Fritz hat uns sehr ausführlich gezeigt, Jesus ist wesentlich größer als Mose. Die Bedeutung von Jesus ist weit über dem, was Mose ist. Und das ist für das Judentum, und das ist der Hebräerbrief, der sich ja an Judenchristen oder Juden richtet, an das Jüdische richtet, eine sehr große Herausforderung. Denn Mose ist nicht irgendwer, wie du erläutert hast, lieber Fritz. Er hat ja eine zentrale Stellung. Er hat erstens einmal das Volk Israel aus der Sklaverei herausgeführt in Ägypten, aus dieser Unterdrückung, aus der Zwangsarbeit, hat er sie herausgeführt und hat ihnen den Weg gezeigt, hat ihnen den Weg gezeigt in das versprochene Land, in das Land, das Gott ihnen versprochen hat. Und außerdem hat er ihnen die Tora gegeben, das, was die Juden bis heute das Gesetz bezeichnen. Wenn die Juden von heute noch vom Gesetz sprechen und damals auch, dann ist die Tora gemeint, das sind die 5 Bücher Mose, die ihm zugeschrieben werden. Und Mose, das wissen wir auch, war aufs Engste mit Gott vertraut. Das heißt, Mose hatte schon eine sehr zentrale Stellung. Und das ist dann natürlich schon sehr interessant. Aha, da gibt es noch jemanden, der ist größer als Mose. Spielt aber für unseren Text heute auch eine ganz wichtige Rolle, denn worum geht es heute in diesem Abschnitt? Es geht genau darum, die Israeliten sind schon von Ägypten ausgezogen und sollen sich auf den Weg machen und das ihnen versprochene Land in Besitz nehmen. Und darum geht es, sie sind nicht einfach losgezogen und sozusagen dort einmarschiert, sondern auf dem Weg dorthin ist viel passiert. Israel verliert nämlich immer wieder das Vertrauen in Gott. Immer wieder gibt es, ja, war das doch so gescheit, dass wir ausgezogen sind. Israel hat zwar gesehen, was Gott an ihnen gemacht hat, er hat sie eigentlich herausgeführt aus dieser Sklaverei und Unterdrückung und hat gesagt, okay, ihr geht jetzt in die Freiheit. Und das, obwohl sie mittellos waren, sie hatten ja nicht irgendwelche Waffen oder Möglichkeiten, als Sklaven da groß zu rebellieren. Sondern es war Gott, der auf ihrer Seite gekämpft ist. Sie haben keine Verluste erlitten. Sie haben quasi sogar noch sich bereichern können von dem, was ihnen Nachbarn gegeben haben, sind ausgezogen, unbeschadet. Obwohl sie verfolgt worden sind von einem der damals modernsten Heere, die es gegeben hat. Und ja, Israel hat gesehen, was Gott hier gewirkt hat, dass sie überhaupt wegziehen durften und was dann alles passiert ist. Aber trotzdem ist es immer wieder, dass gejammert wird und wir sind durstig, wir sind hungrig. Das verstehen wir auch. Ich bin selber auch nicht gern durstig und hungrig. Aber sie haben gesehen, was Gott gemacht hat und immer wieder dieses wären wir doch in der Sklaverei geblieben, da hätten wir uns nicht sorgen müssen, da hätten wir wenigstens ein Brot gehabt und dann hätten wir wenigstens ein paar Zwiebeln gehabt zum Essen und jetzt essen wir immer nur das Manna, gibt es denn nicht endlich einmal Fleisch? Na wirklich, also es waren solche Dinge, wenn man es nachliest. Und der Gipfel dieses Misstrauens oder Aufbegehrens war, wie sie an der Grenze zu diesem gelobten Land sind und sie schicken Botschafter aus und bis auf ganz, ganz wenige kommen alle zurück und sagen, na, wer weiß, und es sind so gut befestigte Städte wir wollen lieber nicht dorthin und so weiter. Und da ist es dann so, dass Gott sagt, so jetzt reicht's. Die Leute, die hier so jammern, bleiben jetzt einmal in der Wüste, die werden aufgerieben und erst die Kinder dürfen dann ins gelobte Land ziehen, und zwar nicht unter Mose, sondern unter Josua. Das ist also das, und das müssen wir deswegen so ausführlich hier durchnehmen, weil wir sonst den Text vielleicht schwieriger verstehen. Der bezieht sich nämlich genau darauf. Und schauen wir uns den Text einmal an. So. Wir beginnen mit den Versen 3, 7 bis 10. Mal schauen, ob das gut funktioniert. So. Deshalb spricht der Heilige Geist, heute sollt ihr auf seine Stimme hören, gemeint ist die Stimme Gottes, verschließt eure Herzen nicht gegen ihn, wie die Israeliten es taten, als sie sich auflehnten am Tag der Versuchung in der Wüste. Dort haben eure Vorfahren meine Geduld auf die Probe gestellt, obwohl sie 40 Jahre Zeugen meiner Wunder gewesen waren. Deshalb war ich zornig auf sie und sagte, ständig kehren ihre Herzen sich von mir ab. Sie weigern sich zu tun, was ich ihnen sage, deshalb schwor ich in meinem Zorn, niemals werden sie meine Ruhe finden. Ja, da haben wir zum ersten Mal die Ruhe. Werden keine Ruhe finden. Es geht darum, es geht wirklich um diese eine Generation, die sich so stark gegen Gott auflehnt. Was ist die Folge davon? Sie werden eben nicht mehr die Ruhe finden, weil sie sich so aufgelehnt haben. Und dann folgt auch eine Warnung für die Leser des Briefes. Was war das Problem? Die Leser, an die das gerichtet ist, waren zwar bereits bekehrte Christen, aber irgendwie ist ihnen vorkommen, ob das wirklich so funktioniert mit diesem Christus und mit der Vergebung und so weiter, und sind sehr stark in das Jüdische zurückgerutscht. Und der Schreiber sagt zu ihnen, bleibt bei dem, was ihr habt, Christus ist mehr als Mose. Wenn ihr jetzt da großartig aufbegehrt oder wenn ihr nicht dieser Stimme folgt, dann geht es euch wie den Israeliten. Und daher kommt gleich einmal die Warnung ab dem Vers 16, schauen wir weiter. Wir werden nicht den ganzen Text lesen. Das könnt ihr zu Hause nachstudieren. Wer waren diese Menschen, die sich gegen Gott auflehnten, obwohl sie seine Stimme gehört hatten? Waren es nicht dieselben, die Mose aus Ägypten herausgeführt hatte? Und wer weckte 40 Jahre lang immer wieder Gottes Zorn? Waren es nicht dieselben, die gesündigt hatten, deren Körper tot in der Wüste lagen? Und zu wem sprach Gott, als er schwor, dass sie seine Ruhe niemals finden sollten? Er sprach zu denen, die im Ungehorsam gewesen waren. Wir sehen also, dass sie wegen ihres Unglaubens seine Ruhe nicht finden konnten. Wir sollten vor Furcht zittern bei dem Gedanken, dass einige von euch dieses Ziel nicht erreichen. Achtet darauf, dass dies nicht geschieht, solange die Zusage noch immer gilt, dass wir seine Ruhe finden können. Denn dies ist die gute Botschaft, denn diese gute Botschaft wurde uns genauso verkündet wie ihnen, aber sie nützte ihnen nichts, weil sie nicht glaubten, was Gott ihnen sagte. Das heißt, er nimmt es zum Anlass und sagt, Mose ist mehr, sie haben die Wunder Gottes gesehen, und aber nicht geglaubt, nicht vertraut, und deswegen haben sie auch keine Ruhe gefunden. Eigentlich war dieses gelobte Land dazu gedacht, dass sie dort zur Ruhe kommen. Dass sie weg aus der Sklaverei kommen, dass sie dort ein friedliches Leben haben. So, jetzt ist natürlich die spannende Frage, weil wenn wir heute auf Israel schauen, sehen wir genauso, sie haben an sich, sie sind auf demselben Landfleck wie Anno dazumal, der ihnen versprochen worden ist, zur Ruhe gekommen sind sie, rein äußerlich zumindest immer noch nicht. Mal die Frage, ob sie es auch innerlich sind, das werden wir uns noch anschauen, aber zur Ruhe gekommen sind sie bis heute nicht, obwohl sie diesen Landstrich haben. Und jetzt stellen sich ein paar interessante Fragen, denen wir nachgehen wollen, nämlich zum ersten Mal, wohin? Wohin müssen die Israeliten geführt werden, damit sie endlich Ruhe haben? Die zweite spannende Frage, von wem müssen sie geführt werden, wenn es unter Mose und Josua gar nicht so geklappt hat? Sie sind zwar da in die Richtung marschiert, haben das in Besitz genommen, aber irgendwie ist da noch was offen. Also wohin, von wem und von welcher Ruhe ist hier überhaupt die Rede? Das ist eine spannende Frage, die sich stellt. Wenn man die Geschichte Israels anschaut, man könnte sich denken, sind da irgendwelche Verheißungen abgelaufen oder nicht mehr gültig, um das gleich vorwegzunehmen. Nein, das nicht, sie sind noch immer gültig. Gottes Zusagen sind da und Gott ist treu. Ja, es stellt sich also heraus, dass Israel die Ruhe nicht gefunden hat, selbst nachdem Josua, der Nachfolger von Moses, ins gelobte Land geführt hat, und es ist ja bis heute so. Bevor wir im Text weitergehen, sollten wir aber eben noch ein bisschen anschauen, was es mit dem wohin, wer und mit wem sie da losziehen, was es da auf sich hat und natürlich auch, was es mit der Ruhe auf sich hat. Wohin? Wie gesagt, bis jetzt hat Israel nicht wirklich Ruhe und Frieden gefunden. Also lässt sich schon einmal schließen, der Ort der Ruhe ist nicht automatisch ein Stück Land, das irgendwo in Besitz genommen wird, jemandem zugesprochen wird oder sonst irgendetwas. Damit scheint es nichts zu tun zu haben. Aber wenn man genau reinschaut, dieses Land, dieser Ort der Ruhe steht immer auch mit dem Erlösungswerk Gottes in Verbindung. Das ist etwas, was ganz zentral an die Gnade, an die Erlösung, an die Beziehung mit Gott und seinem Volk zu tun hat. Das ist eigentlich etwas ganz Zentrales. Heraus aus der Sklaverei Das ist nicht nur etwas, was Israel betroffen hat, das ist auch etwas, das im Neuen Testament immer wieder als Sinnbild auch auftaucht. Heraus aus der Sklaverei, heraus aus ungesunden Beziehungen, aus ungesunden Lebenshaltungen, heraus aus dem, was uns eigentlich schadet, was uns nicht gut tut, hinein in eine Ruhe, hinein in eine andere Freiheit, als vielleicht von der Welt definiert wird. Hinein, sage ich jetzt einmal, in eine Intimität mit Gott. Ich drücke es genauso aus, mit einer Intimität in Gott. Hinein in die Beziehung mit dem Schöpfer, die irgendwann verloren gegangen ist, weil wir ständig abschweifen und irgendwas anderes machen. Und das ist nämlich auch das Spannende an der Wüstenwanderung. Das Problem war nicht, dass sie vielleicht 2 Tage länger gebraucht haben oder sonst irgendwas, sondern es war eigentlich dieses Aufbegehren, dieses Nicht-mehr-Vertrauen auf Gott, dieses Nicht-Hinschauen, seinen eigenen Wegen nachgehen. Und der Schreiber hebt nun auch die Ruhe, von der er spricht, das werden wir uns im Abschnitt noch anschauen, ich möchte es trotzdem vorweg erklären, weil wir uns dann beim Lesen des Abschnittes leichter tun, er hebt auch die Ruhe auf eine ganz andere, höhere Ebene. Ja, es ist auch, wenn wir das beachten, haben wir auch den inneren Frieden und die Ruhe, wie ihn Edith beschrieben hat, aber da geht es um etwas Tieferes. Wir werden es dann im Abschnitt lesen, aber ich möchte es vorab erklären. Er bezieht sich nämlich, der Schreiber, auf die Ruhe Gottes nach der Schöpfung. Kommt im Abschnitt noch. Er sagt, die Ruhe, die er sucht und braucht, ist die Ruhe, die nach dem Schöpfungsakt beschrieben wird, wo es heißt, am 7. Tag, also Gott hat sich die Schöpfung angeschaut, es war sehr gut. Und er ruhte am 7. Tag. Und es ist kein, ich sage es jetzt einmal so salopp, es geht nicht um ein Faulenzen. Und Gott war auch nicht müde, oh, jetzt habe ich aber ordentlich gekackelt, jetzt muss ich nicht mal ausschlafen. Darum geht es gar nicht. Und es geht halt auch nicht um, ja, ich mache einmal halt nichts. Sondern es geht um eine ganz andere tiefe Ruhe, nämlich es geht um Vollendung. Um Ruhe, die in der Vollkommenheit liegt. Weil nichts mehr zu tun ist. Ein absolutes Einssein mit sich selbst, mit Gott, mit der Welt. Wenn man sich die Schöpfung anschaut, wie sie ursprünglich gedacht war und bevor sie sozusagen, bevor sie durch die Ablehnung des Menschen auch wieder in eine Schräglage geraten ist. Es geht um absolute, makellose Schönheit und unangetastete Harmonie. Und das ist es, was wir und was im Text als Sabbatruhe bezeichnet wird. Und das ist auch das, an was sich die Israeliten während oder die Juden während des Sabbats erinnern sollen. Es ist alles in Ordnung, es ist vollbracht, es ist vollendet, es ist gemacht, es ist getan. Da gibt es nichts mehr, was noch offen ist. Und diese Ruhe geht es. Und natürlich, diese Ruhe verschafft uns auch eine innere Ruhe. Und es ist nicht nur eine technische Perfektion, sozusagen, wie die Schöpfung funktioniert oder was Gott in seiner Ordnung bestimmt hat, es ist auch eine emotionale Wunschlosigkeit. Das ist es, was hier zum Ausdruck kommt. Gott ruht nach der Schöpfung. Nicht, weil er müde ist, sondern weil sie ohne Gleichen voll Schönheit und Makellosigkeit ist. Bis es eben zu dem Bruch kommt zwischen Gott und Mensch. Dann ist plötzlich wieder was offen. Da ist was, aber das ist vom Menschen verursacht. Und es sind genau diese beiden Aspekte, dieses Wohin, Ort der Erlösung und Versöhnung mit Gott und die Ruhe in Form der Vollkommenheit und Vollendung der Schöpfung in unvergleichlicher Harmonie, die im kommenden Abschnitt angesprochen wird. Das ist das Kapitel 4, 3 bis 13. Wir lesen den ersten Teil. zu. Denn nur wir, die wir zum Glauben gefunden haben, werden zur Ruhe Gottes gelangen. Über diejenigen, die nicht geglaubt haben, sagte Gott, deshalb schwor ich in meinem Zorn, sie sollen meine Ruhe niemals finden, obwohl diese Ruhe bestand, seit er die Welt erschaffen hat. Das wissen wir, weil die Schrift über den siebten Schöpfungstag sagt, am siebten Tag ruhte Gott von seiner Arbeit aus. Doch an anderer Stelle spricht Gott, sie sollen niemals meine Ruhe finden. Es bleibt also dabei, dass es eine Ruhe gibt, welche die Menschen finden können, die aber, die früher diese Botschaft gehört haben, er bezieht sie wieder auf die Wüstenwanderung, haben sie nicht gefunden, weil sie Gott nicht gehorchten. Und in Vers 9 heißt es dann weiter, mit dieser Ruhe war nicht das Land Kanaan gemeint, in das Josua das Volk Israel geführt hatte, denn sonst hätte Gott später nicht von ihnen einem neuen heute gesprochen. Es gibt also noch eine besondere Ruhe für das Volk Gottes, die noch in der Zukunft liegt. Wer in Gottes Ruhe hineingekommen ist, wird sich von seiner Arbeit ausruhen, so wie Gott nach der Erschaffung der Welt geruht hat. Deshalb wollen wir uns bemühen, in diese Ruhe hineinzukommen, um nicht wie sie durch den gleichen Ungehorsam vom Weg abzukommen. Soweit einmal. So. Ja, das ist das, was ich angesprochen habe und das, was der Schreiber eigentlich bezwecken will. Wir haben hier also noch etwas offen. Und dort, wohin wir gelangen wollen, ist wieder diese Ruhe, von der am Anfang gesprochen wurde, am Anfang der Bibel. Gott ruhte, weil alles in Ordnung war. Es ist nichts offen. Die Schöpfung funktioniert wieder. Das ist der Zustand, von dem hier die Rede ist, der Zustand, in dem wir leben dürfen. Aber wir müssen uns genauso wie durch die Wüstenwanderung von jemandem führen lassen. Da gibt es jemanden, der muss uns den Weg zeigen. Und der zeigt uns nicht nur den Weg, sondern der ist der Weg. Er ist der Weg. Die Wahrheit und das Leben. Und jetzt kommen wir zu dem von wem. Wird nicht schwer zu erraten sein, von wem wir sprechen. Denn von dem spricht der ganze Hebräerbrief. Es ist Christus. Ja, Israel ist auch jetzt im zugewiesenen Landstrich. Aber die Anerkennung Jesu als Erlöser, als fleischgewordenes Wort, als menschgewordener Wille und Wesen Gottes, als Ausdruck von Gottes Barmherzigkeit, Liebe, Vergebung und auch Erlösung ist noch offen für Israel. Es nützt ihnen nichts, den Weg müssen sie gehen. Gott hebt seine Verheißungen nicht auf. Er hat schon Besonderes vor und er sagt, okay, du bist mein Volk, aber das wird ihnen nicht erspart bleiben. Auch deren Weg zum Heil führt über Jesus. Und das ist es auch, was hier angedeutet ist im Hebräerbrief und worauf es dem Schreiber so sehr ankommt. Er sagt, Jesus ist mehr als Mose. Leider, ihr wollt doch bitte nicht wieder zurück zum alten Leben. Es ist Jesus, der euch dieses Leben gibt. Und er sagt, ihr seht ja, wie wollt ihr unterwegs sein? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus. Und er sagt nicht, ich kenne den Weg, ich weiß den Weg, ich zeige euch den Weg. Er sagt, ich bin der Weg. Wir werden uns noch eine hübsche Folie anschauen. Oben so der Zugang des Alten Testaments. Und unten so das Verständnis des Neuen Testaments. das im Hebräerbrief gegenübergestellt ist. Es ist nicht ganz so einfach. Auch damals gab es Vergebung, Beziehung und Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Aber trotzdem wollen wir es im Vergleich jetzt einmal so anschauen. Ja, Mose hat dem Volk Israel das Gesetz gegeben. Wofür brauche ich Gesetze und Vorschriften bis heute? Ich brauche sie vor allem dort und in jenen Bereichen, wo das Zusammenleben nicht funktioniert oder vielleicht nicht funktionieren könnte. Also wenn es Einigkeit gibt, braucht man da eine Vorschrift. Wenn sich alle irgendwie einig sind und gut miteinander verstehen, will da irgendwer Vorschriften haben, rennt eh alles. Wir brauchen keine Regeln. Wir brauchen dort die Regeln, wo das Zusammenleben nicht funktioniert. Dort brauchen wir Gesetze und Vorschriften. Und das ist auch etwas, was im Alten Testament zum Ausdruck kommt. Wenn gesunde Beziehung gestört ist, egal ob zwischen Menschen oder zwischen Mensch und Gott, dann ist es ganz gut, ein paar Regeln zu haben, um zu wissen und sich zurechtzufinden und auch mitzubekommen, was ist gefordert im Zusammenleben. Aber letztendlich soll mich die Regel trotzdem hinführen und das Gesetz zu einer Beziehung, zu einem sozusagen zu einem Zustand, in dem ich es eigentlich gar nicht mehr brauche. Es sind irgendwie Markierungen, wo ich sage, okay, du gehst nicht drüber, aber es ist eigentlich viel besser, wenn du nicht am Rand entlang gehst, sondern wenn du weiter drinnen bleibst. Das ist die äußere Grenze. Ein Gesetz markiert immer den äußeren Rahmen. Ich darf mich aber gerne innen bewegen. Und dann, je näher ich in den Mittelpunkt komme, desto eher komme ich in Beziehung und komme dorthin, wo mich das Gesetz lenken will. Ich sage, da ist Schluss, da ist jetzt wirklich Schluss. Aber eigentlich wünscht sich Gott mehr. Und nicht nur, dass wir irgendwo am Zaun entlang spazieren gehen und immer rausschauen und sagen, wir sind eh herin. Aber rausschauen dann immer. Das ist es nicht. Und das ist es auch, was der Schreiber anspricht. Umkehren heißt, sich Gott zuwenden, wieder hintreten zu Gott. Und ich sage es jetzt noch einmal, weil ich vorher gesagt habe, in diese Gottesintimität zu kommen. Es ist Gott das Ja-Wort geben, so im übertragenen Sinn. Ganz analog zur Ehe. Ehe heißt nicht allein, sich formal richtig zu verhalten. Ja? Wie Margit und ich haben keinen Katalog, den wir abarbeiten. Täglich machen wir Kreuzerl, ja, dann brauchen wir noch ein bisschen eine Vorschrift für unser Zusammenleben. So. Punkt 2, Punkt A, 3, Strich 4. Sondern es ist auch ein Intimsein, auch ein Lieben um des Liebens willen. Es ist wesentlich mehr als irgendein Verhaltenskodex abzuarbeiten. Und das ist es auch, wo der Schreiber dann sagt, Leute, wollt ihr einen Verhaltenskodex abarbeiten? Wollt ihr wirklich wieder zurück, wo ihr doch in eine gute Beziehung treten könntet, durch Christus, durch dieses Erlösungswerk? Gott ist auf euch zugekommen in Christus. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist, das zu verstehen und anzunehmen. Er will euch in einer Beziehung. Ja. Wie gesagt, auch Israel wird die Vollkommenheit nur in und durch Christus erreichen. Und ich wage zu behaupten, noch ist es nicht so weit. Und das ist auch das, wo ich sage, unser Text reicht von der Schöpfung bis in die heutige Zeit. Da ist noch was offen. Und ich möchte uns eigentlich alle ermutigen, und da schließe ich mich mit ein, wirklich auf diese Ruhe zu schauen, von der hier die Rede ist. Diese Ruhe verschafft uns dann natürlich auch die innere Ruhe, von der Edith gesprochen hat. Aber in dieses, und wir wissen, das ist noch ausständig, und wir wissen, wird erst sozusagen am jüngsten Tag so sein. Aber trotzdem ist es uns verheißen, dass wir in Christus und durch Christus wieder in diese Beziehung eintreten können. Und es ist, wenn wir Christus annehmen, ist alles getan. Da gibt es nichts mehr zu tun. Das ist das, es ist wieder in Ordnung. Es passt wieder. Wie am siebten Tag.
Ja, aber man kann ja doch nicht einfach nur leben, wie man will. Jetzt, dass ich Christus annehme, was das überhaupt
ist. Ich glaube, du, wenn du in einer Beziehung bist, lebst du eh nicht, wie du willst, wenn du den anderen ernst nimmst. Oder lebst du, wie du willst mit der Karina? Lebst du, wie es dir Gott taugt und es ist der Wurscht, wie es der Karina geht? Das ist auch das Besondere an Beziehung. Regeln sind nur außen. Es ist mir nicht wurscht, wie es der Margit geht. Und natürlich sind Gesetze bis heute auch interessant. Aber ich konzentriere mich nicht auf den Rahmen heraus, sondern schaue, dass ich drinnen bleibe. Das ist der Unterschied. Und ich denke mir, das gibt eine Beziehung auch her. In der Beziehung bist du in einer Freiwilligkeit drinnen. In der Beziehung bist du in einer Unterordnung drinnen, die dir gefällt, die du magst, die du gerne auf dich nimmst. Beim Gesetz mache ich es halt einfach. Weil man wer was anschafft und weil er wahrscheinlich stärker ist als ich. Und weil ich genau weiß, wenn ich es nicht halte, dann kriege ich auch nicht aufs Dach. Und das ist der Unterschied. Und ich glaube, in diese Beziehung hineinzutreten, heißt nicht, ich mache, was ich will. Das sagt auch Bönhöfer. Ich werde gleich schließen, aber das sagt auch Bönhöfer. Bitte orientieren wir uns nicht nach der billigen Gnade. Und das schreibt der Paulus in seinen Römerbriefen. Wir können nicht machen, was wir wollen, weil wir eh die Gnade Gottes haben. Und wenn wir uns ganz schlecht benehmen, wird die Gnade Gottes noch größer sichtbar. Weil dann sehen sie, was ich für Halunke bin und es ist mir trotzdem vergeben. Bonhoeffer sagt, das ist billige Gnade und das schreibt der Paulus in den Römerbrief. Er sagt, es geht nicht um billige Gnade. Es gibt Sachen, wo wir einfach menschlich gesehen unsere alte Natur noch haben und wo wir drinnen stecken in unserer alten Natur. Aber wir haben sozusagen unser Herz auszurichten darauf, dass wir wirklich in dieser Beziehung bleiben, dass wir in dieser Beziehung leben und sie ernst nehmen und Gott fürchten. Und das, denke ich mal, ist der Unterschied. Insofern danke für die Frage, weil das sollte man nicht verwechseln. Gnade und billige Gnade sind zwei Paar Schuhe. Amen.